versuche gerade spontan im Kopf eine Überleitung zu bauen, aber es ist schön, dass wir hier sitzen dürfen und immer wieder diesen Schritt gehen dürfen, zu sagen, Herr, erneuere mich. Das ist ja genau das, was im Alter immer schwieriger wird, zu sagen, Herr, erneuere mich. Brech du meine Gedankengebäude auf und füll's auf mit dem, was du denkst, was du möchtest. Und mir ging's genau so letzte Woche. Ich fühle mich auch schon in manchen Bereichen 80 von meinem Denken her, weil ich mich gefragt habe, wie geht eigentlich guter Urlaub? Und ich merke, dass meine Realität nicht mehr mit meiner Zielvorstellung übereinspricht. Es ist Urlaubssaison und beim Buchen merke ich, ich weiß gar nicht mehr, was mir gut tut. Was ist der richtige Urlaub für uns als Familie? Ich wusste das, als ich Single war, sehr gut. Ich wusste auch noch, wie ein Urlaub aussieht mit meiner Ehefrau, auch sehr gut. Traumhafte Flitterwochen, wunderbar, das jedes Jahr, warum denn nicht? Mit Kindern ist es anders. Wie geht guter Urlaub? Und beim Buchen durch die Hotels und durch die Campingplätze und was es alles gibt, muss man dann so ein bisschen rausfinden, was ist mir wichtig. Der eine liebt die Action, der will in der Natur sein, der andere liebt Kultur, am besten in der Stadt, viele Museen, der dritte am Strand oder am Pool liegen und nichts tun, in der Sonne liegen, vielleicht ein Buch, vielleicht auch mal 2 Stunden aufs Meer rausschauen und nichts tun. Und der vierte bleibt eigentlich am liebsten zu Hause, weil es ist schon sehr anstrengend mit dem Urlaub. Und nach dieser ganzen Bucherei habe ich gedacht, ach, der vierte, der hat schon auch recht. Auf jeden Fall ist Urlaub mit Kindern halt Alltag woanders und mit erhöhtem Schwierigkeitslevel. Und dann habe ich mich gefragt, okay, Herr, brich du mein Denken auf? Wie machst denn du Urlaub, Jesus? Wie hat Jesus Urlaub gemacht? Hat er welchen gebraucht? Wie sah seine Erholung aus? Wo und wie findet man Erholung, die nicht kurz da ist und dann bin ich 2 E-Mails in meinen Arbeitsalltag nach meinem 3 Wochen Urlaub und es ist irgendwie gefühlt alles vorüber. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wie geht göttliche Erholung? Wie geht göttliche Ruhe? Wie geht Urlaub in unserem Alltag vielleicht auch, wie Gott ihn sich gedacht hat? Und ich habe es schon mal erwähnt, ich bewege mich dieses Jahr für mich ganz privat nicht am blauen Fehlerscreen, sondern bei diesem Bild des Tischgottes. Also immer, wenn Gott zu Tisch lädt, das ist so ein bisschen meine private Bibellese dieses Jahr, dass ich mir anschaue, was tut Gott, wenn er mit Menschen isst? Wenn Jesus mit Menschen isst, was tut Gott, wenn er sagt, ich lade dich zu Tisch? Was tut Gott, wenn irgendwie Brote mit im Bild sind? Und ein Vers, der mir da gekommen ist, war der von Psalm 23. Ich weiß nicht, ob wir ihn hinkriegen, sonst lese ich mir. Und da steht, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Und ich habe vor 3, 4 Wochen ganz kurz über dieses Bild gesprochen und dass es wichtig ist, auf Gott zu achten und nicht auf die Feinde, die mir gegenüberstehen, den Stress, den ich habe, der Alltag, der mich bedrängt, sondern auf Gott zu achten und auf zu sehen, wie der Becher überfließt. Wir verpassen das Gute, das Wunderschöne, das Wunderbare, das Gott uns zuteilt, seine Gnade, seine Schönheit, seine Herrlichkeit, sein Sprechen, wenn wir nur auf unsere Feinde schauen. Was passiert an diesem Tisch? Und mich hat es noch nicht losgelassen, dass wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, weil 2 Verse drüber steht, er erquickt meine Seele, er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit oder er lagert mich auf grünen Aue, er führt mich zum stillen Wasser. Und das klingt nach Urlaub. Das Bild hier ist, du darfst bei Gott auftanken, auch wenn außenrum Chaos ist. Auch wenn er mich durchs Tal führt. Auch wenn Feinde mir gegenüber sitzen. Es gibt einen Ort, wo Gott mich auftankt, mich erquickt. Und ich habe mich gefragt, wo ist er und wie komme ich hin? Wie funktioniert das in meinem Alltag, wenn sehr viel Chaos herrscht? Wenn sehr viele Feinde um mich rum sitzen? Wenn man getrieben ist von einer Art Rastlosigkeit, von einem Gehetztsein, wie komme ich da hin? Es gibt diesen Satz in dem Buch, das so ein bisschen in diese Predigt mit eingeflossen ist, das heißt das Ende der Rastlosigkeit. Und da gibt es diesen Satz, da steht, Rastlosigkeit ist der Feind von Beziehungen. Und diese Woche war ich so getrieben und war ich so gehetzt und so im Stress, dass ich den Geburtstag meines Freundes vergessen habe, meines guten Freundes. Und dann ist er mir eingefallen, mitten am Tag. Super. Aber ich war so gestresst und gehetzt, habe gesagt, das mache ich später. Ich habe es nicht gemacht. 4 Tage später ist es mir erst wieder eingefallen. Ihm sind Beziehungen wichtig. Mir ist unsere Beziehung wichtig. Ihm sind Geburtstagswünsche unfassbar wichtig. Meine Rastlosigkeit, mein Getriebensein, mein Stress, es war wie ein kleiner Tod einer Beziehung, wie eine kleine Delle. Zum Glück ist unsere Freundschaft stärker, zum Glück kennt er mich so gut, weiß, woran ich bin, dass er schmunzeln kann und vergeben. Aber ich habe mich gefragt, wie komme ich in einen Ruhemodus? Wie kommt man in ein Leben, das diese Spannung gut aushält, wo diese Ruhe da ist, wo dieses Tun da ist, wo die Action da ist, wo das Arbeiten da ist, das Gott auch angelegt hat. Und da finde ich immer spannend, auf Leute aus der Bibel zu schauen. Wenn wir uns über göttliche Ruhe unterhalten, dann möchte ich heute Morgen auf einen Mann schauen, der ist in einer Situation, da ist es überhaupt nicht ruhig. Und dieser Mann heißt Mose. Und wir lesen da an einer Stelle, wo einiges los ist in seinem Leben, in Exodus, also 2. Mose 33, Vers 12 bis 14, da steht, Mose sagt zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Und Gott antwortet ihm, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Was passiert hier? Mose ist in einer Hochdrucksituation. Er kommt vom Berg Sinai herunter. Er hat die Gesetzestafeln in der Hand. Josua ist an seiner Seite. Josua denkt, unten im Lager ist Schlachtgeschrei, aber nein, es ist das Volk, das das goldene Kalb anbetet und feiert und singt. Und Gott gefällt es nicht. Überhaupt nicht. Mose, der diesen Auftrag hatte, das Volk hinauszuführen ins Land, er hatte Stress, er hatte die intensivsten Erfahrungen mit Gott auf diesem Berg, sein Sprechen hören, er hat die Aufgabe, ein Fundament zu legen, auch ein kulturelles Fundament für ein Volk. Er ist verantwortlich für viele Menschen, er hat einen klaren Auftrag, sie herauszuführen aus Ägypten und Richtung Israel, Richtung Kanaan. Und da ist keine Ruhe. Da ist Stress. Da ist Herausforderung. Gott ist sauer und sagt, ich kann keinen Meter mit diesem Volk weitergehen. Ich schicke euch einen Engel voraus, geht ihr da hinterher. Wenn ich weitergehe, dann mache ich dieses Volk zunichte. Er hat einen Gott, der sagt, mir reicht's. Er hat ein Volk, das überhaupt nicht versteht, was gerade passiert. Und er steht mittendrin in dieser Stresssituation, links und rechts versucht zusammenzubekommen. Und ihm fehlen die Infos. Er sagt, Gott, wenn du mir wenigstens sagen würdest, mich deine Wege lehren würdest, wo es hingeht, bitte geh mit, sei dabei. Für dieses Volk ist ein Auftrag, aber du sagst mir noch nicht mal, wer mit mir mitgehen soll. Es fehlen ihm Infos. Es fehlt ihm gefühlt die Unterstützung und er will es richtig machen. Er möchte in der Gunst Gottes sein. Und Gott sagt, wir schauen uns nachher den Kontext davor an, aber Gott sagt dann, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Gott sagt, ich finde einen Platz für dich und dein Volk, wo ihr euch niederlassen könnt. Und ich gehe mit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich manchmal ein bisschen fühlst wie Mose, dass du denkst, ah, ich habe einen Auftrag. Gott hat mir einen Weg aufgezeigt, er hat mir eine Vision aufgezeigt, wie ich leben soll. Wie ich gehen soll. Aber irgendwie fehlen mir Infos. Irgendwie fehlt mir auch Unterstützung. Irgendwie fehlt ein Platz zum Ausruhen und zum Niederlassen. Wir wollen uns gleich anschauen, was passiert im Leben des Mose davor und danach. Aber als allererstes wollen wir uns anschauen, wie hat Gott sich den Sabbat gedacht? Wie hat Gott sich Ruhe gedacht? Was ist Gottes Idee? Und woher kommt diese Spannung zwischen, ich hätte gern Vollkommenheit, aber ich erreiche sie nicht? In Genesis 1, Vers 31, mach mal weiter, Ian, bitte. Ja, hier. In 1. Mose 1 steht, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurde der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinen Werken, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, wer ein bisschen auf die Zahlen schaut, der weiß, 7 ist die Zahl der Becky. Der Vollkommenheit, genau. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Am siebten Tag kommt die Krönung der Schöpfung. Gott hat einen Tag. Nach Chaos und Wildnis bringt Gott Tag für Tag Ordnung in die Schöpfung und der Sabbat, der siebte Tag, der vollkommene Tag, er ist heilig und er ist gesegnet, vollkommen. Und es ist der einzige Tag, von dem wir lesen, dass er nicht endet. Ich weiß nicht, wem schon mal aufgefallen ist, der sechste Tag, es wurde Abend und es wurde Morgen und es war der sechste Tag. Diese Information, wir finden sie nicht am siebten Tag. Adam und Eva, die ersten Menschen, leben im Garten in der Vollkommenheit. in diesem Status von heilig und gesegnet. Der heilige Tag. Und wenn wir zurückspringen auf diese Stelle, wo Moses gerade war, da sagt kurz bevor das mit dem goldenen Kalb rauskommt, nächste Folie bitte, Ian, es funktioniert nicht mehr. Da sagt Gott, kurz bevor das goldene Kalb sieht, Mose, sagt Gott zu Mose, du aber rede zu den Söhnen Israel und sage ihnen, haltet ja nur meine Sabbate. Denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für all eure Generationen, damit man erkenne, dass ich der Herr bin, ich der Herr es bin, der euch heiligt. Der Sabbat, dieser Tag der Ruhe, dieser Tag der Anbetung, er ist ein Zeichen. Und der Sabbat, durch ihn werden wir geheiligt. Wenn Gott sagt, ich bin er es, der euch heiligt. Und dieser Sabbat, er hat so eine Sprengkraft, eine soziale Sprengkraft. Jeden siebten Tag wird nichts konsumiert. Jeden siebten Tag wird nichts gearbeitet. Der Fokus ist Ruhe und Anbetung. Und wenn man hochpotenziert, dann kommt alle sieben Jahre Freiheit für die Sklaven und für das Volk. Und alle sieben mal sieben Jahre, alle 49 Jahre oder im 50. Jahr kommt das Jubeljahr. Alle Schulden werden erlassen. Alles Land, das verkauft und verpachtet wurde, wird zurückgegeben. Gott schafft in diesem Sabbat und in seinen Formen, die es Früchte trägt über das ganze Volk Israel, er schafft soziale Gerechtigkeit. Gibt keine Milliardäre in fünfter Generation, wenn alles wieder zurückgegeben wird. Es gibt keine Sklaven für fünf oder mehr Generationen, wenn sie immer wieder freigesprochen wird. Gott schafft soziale Gerechtigkeit, Gott schafft Ruhe in einem Volk. Und der Sabbat war Teil der Feste und Feiertage. Er war wichtig. Er war unfassbar wichtig. Und so lesen wir auch in Hebräer 4 dann, dass diese Ruhe, die Gott versprochen hat, die Ruhe, die Gott in das Universum eingewebt hat, Israel erreicht sie nicht. Sie kommen ins Land Kanaan, aber sie kommen nicht zur Ruhe. Und auf dem Weg dorthin merkt Mose, wie schwer es doch ist, zur Ruhe zu kommen. Wir spannen die Brücke also von der Schöpfung, von Gottes Idee von Ruhe, von seiner Vollkommenheit, die kaputt geht, hin zu Mose, der herausführt aus Ägypten. Und sie gehen durch das Schilfmeer. Es gibt Mangel an Nahrung und dann kommt Manna und Wasser und Wachteln. Und sie besiegen die Feinde, die Amalekiter. Und dann gibt es innenpolitische Probleme. Mose kommt nicht mehr hinterher mit seiner Struktur. Und da kommt Jitro, sein Schwiegervater, und sagt, so musst du das aufbauen, so kriegst du das hin. Dann kommen sie am Berg Sinai an. Sie bereiten sich vor auf Gottes Offenbarung und Gott gibt die 10 Gebote. Und er gibt weitere Gesetze und Ordnungen. Und Mose ist auf dem Berg, er bekommt die Anweisungen für die Stiftshütte und unten schmiedet das Volk das goldene Kalb. Und da finden wir uns wieder drin. Mose, der diese Spannung aushalten muss, kurz davor erinnert Gott Mose an den Sabbat, dann kommt das goldene Kalb und da war keine Ruhe. Wenn wir lesen in Jeremia, andere Stelle, aber ich hatte es irgendwie erinnert daran. So sprach Gott der Herr, der Heilige Israels: Wenn ihr umkehrt und still seid, werdet ihr gerettet. Wenn ihr Ruhe bewahrt und Vertrauen habt, seid ihr stark. Beim goldenen Kalb, da war keine Ruhe, da war auch kein Vertrauen. Und mitten in diesem Schlamassel steckt er, zerbricht die Steintafeln mit den Geboten. Und die Israeliten, sie gehen hindurch durch das Volk, die Männer, die sagen, wir stehen zu Gott. Sie gehen hindurch und sie töten 3000 Mann. Da ist richtig was los. In diesem Volk ist richtig was los. Und Mose erbittet für das Volk vor Gott. Bitte Gott, es ist dein Volk. Führ uns weiter, gib uns Klarheit. Und Gott sagt, wenn ich weiter mit euch gehe, dann werde ich euch vernichten, denn ihr seid stur. Und was tut Mose weiter? 2. Mose 33, Vers 7. Mose nahm nun jeweils das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, dass jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Und es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn er in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrt er, Mose, ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Kurz zuvor gab es eine Bekehrung des Volkes. Und Josua, er steckt in dieser Spannung. Leute haben ihre Brüder verloren, ihre Männer. Es gab Differenzen und Spaltungen, sicherlich in diesem Volk. Und Gott und Mose und Josua, sie suchen Gottes Nähe. Ich finde es eine erstaunliche Ruhe und eine erstaunliche Leistung. Zu sagen, ich nehme dieses Zelt, ich gehe raus aus allem, aus diesem ganzen Trubel, der mich eigentlich voll braucht, wo ich voll dabei sein muss, damit mir das nicht wieder entgleitet, damit das nicht wieder passiert. Ich gehe hinaus und ich gehe in die Anbetung. Ich gehe ins Haus, ins Zelt der Begegnung. Und Josua, der spätere Führer des Volkes, ich finde, man hat fast den spannendsten Einblick auf Josua hier. Der Weg dahin zum Führer eines Volkes. Wir lesen, er war treu neben Mose. Er war ein Begleiter und er wich nicht aus diesem Zelt. Und dann sagt Mose zu Gott: Siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mir nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich ja mit Namen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen. Und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Und Gott antwortet, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Okay, Mose, ich gehe mit. Ich schicke keinen Engel. Du möchtest meine Gegenwart. Du möchtest meine Führung. Ich bin da. all seine Bitten, all seine Wünsche richten sich auf die Nähe zu Gott aus. Und beinahe nebenbei, nicht nebenbei, offenbart Gott einen Teil seines Wesens. Wenn wir nämlich lesen, was dann steht, in Vers 18, da sagt Mose nochmal, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott, er beschreibt sich selbst, indem er sagt, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Jahwe vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Gott beschreibt sich selbst als jemand, der gnädig ist und sich erbarmt. Hier passiert Gottes Ruhe durch seine Gegenwart, durch seinen Frieden, durch seine Nähe, mitten im Alltag, auf dem Weg durchs Leben, durch die Wüste. Und wenn wir an Jesus denken und uns fragen, wie geht Ruhe eigentlich, dann kommen wir unweigerlich auf diesen Vers, wo er spricht, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Was sagt dieser Vers? Dieser Vers sagt, nimm meinen Lebensstil auf dich. Wenn die Rabbis zur damaligen Zeit vom Joch gesprochen haben, dann war es eine Art, ihnen nachzufolgen, ihren Lebensstil, ihre Art und Weise zu leben, zu lernen. Und das, was Jesus hier sagt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr das tut, was ich sage, wenn ihr euer Joch, wenn ihr das Joch auf euch nehmt, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und wenn ich mir anschaue, wie Jesus Ruhe gelebt hat, dann denke ich automatisch an die Wüste. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Ich habe diese Stelle ganz oft so gelesen, wie Jesus wird in die Wüste geführt. Wüste kann man auch übersetzen an einen ruhigen Ort, an einen einsamen Ort, an einen dürren Ort. Jesus wird herausgeführt und er hungert. Und ich habe oft gesehen, boah, und da gerade noch, wenn es ihm so schlecht geht, da kommt auch noch der Teufel hinzu. So habe ich diese Stelle jahrelang interpretiert. Und in diesem Buch stand dieser wunderschöne Satz, die Wüste ist nicht ein Ort der Schwäche, sondern ein Ort der Stärke. Jesus, er hatte fast 6 Wochen geistliche Übung im Fasten und Beten. Jetzt macht dieser Satz auch viel mehr Sinn. Er wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Die Wüste, die Einsamkeit, sie ist ein Ort der Stärke, nicht ein Ort der Schwäche. Ruhe und Gebet. Und Jesus besteht. Ich finde es so stark, wenn wir sagen, Einsamkeit und Wüste eigentlich gar nicht meins, aber die Einsamkeit, in die uns Gott ruft, die Stille, in die uns Gott ruft, die Ruhe, in die uns Gott ruft, sie ist ein Ort der Stärke. Jesus kommt zurück von diesem 6-Wochen-Trip. Er arbeitet einen Tag und wir lesen in Markus 1 und gleich wieder zieht er sich zurück in die Ruhe. Wieder an diesen einsamen Ort, mitten auf einen Berg. Wir wollen wissen, wie Ruhe geht. Wir nehmen unser Zelt der Anbetung, nehmen es raus aus dem Trubel, stellen es draußen auf und sind dort. Jesus, er geht heraus aus dem Trubel, alle schreien nach ihm und verlangen nach ihm. Er geht auf den Berg, er zieht sich zurück. Gegenwart Gottes. Und der Sabbat als Lebensstil. Wie geht Ruhe? Der Sabbat ist heilig. Ich weiß nicht, wie es deinem Sabbat geht, wie du deinen Sonntag oder Samstag oder wann du ihn verbringst, wie du ihn lebst. Sabbat ist heilig und der Sabbat ist gesegnet. Gott segnet drei Dinge in der Schöpfung. Die Tiere, dass sie sich vermehren, die Menschen, dass sie sich vermehren und den Sabbat. Genau wie ein Tier oder wie der Mensch hat der Sabbat die lebensspendende Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Ruhe wird größer. Die Welt mit Ruhe zu füllen. Ein Tag, an dem die ganze Weltwirtschaft stillsteht. Was entsteht da an Friede, an Liebe, an sozialer Gerechtigkeit? Der Sabbat, er ist Gott heilig, weil er lehrt einem Volk von Sklaven, die nicht frei hatten, wie es ist, in Ruhe zu sein. Der Sabbat, er ist Widerstand gegen ein ägyptisches Sklavensystem des Getriebenseins. Wo andere mir sagen, was ich zu tun habe. Das Volk Israel, es lernt, was Gottes Kultur ist, was seine Idee ist von Ruhe und von Arbeit, wenn es den Sabbat heiligt. Schließen möchte ich mit einem Psalm, der Ruhe für unsere Herzen zuspricht, weil wir demütig sein dürfen, wenn wir ihn beten. Und ihr dürft gerne aufstehen dazu. Nach ganz vielen Wochen von viel los und wo wir erzählt haben darüber, was das Evangelium uns auswirkt, möchte ich diesen Psalm lesen als eine Art Demut und eine Bitte um Ruhe. Im Psalm 131 steht, der Herr, Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter. So zufrieden ist meine Seele. Israel, hoffe auf den Herrn jetzt und für alle Zeit. Und so großer Gott, bete ich für zufriedene Seelen, die Ruhe finden. Ich bitte, dass du meine Seele befriedest und beruhigst, dass ich nicht getrieben bin von Eifer, von Stolz, vom Streben nach mehr, sondern dass ich reif sein kann bei dir und ruhig sein kann bei dir, dass wir ruhig sein können bei dir in deiner Gegenwart, jetzt und für immer. Amen.